Wenn Menschen das Gefühl haben, sie haben ihre Steuerungs- und Gestaltungsfähigkeit im eigenen Raum nicht und somit einen Verlust der Selbstwirksamkeit, dann wird das Thema Migration sehr stark negativ assoziiert.
Wenn man noch nicht Deutsch kann, heißt es nicht, dass man es nicht lernen kann. Und man muss auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen an einer Schule, damit man das gut lernt.
Also deswegen gibt es die Schule, deswegen haben wir es erfunden, damit die Kinder reinkommen mit weniger Wissen und rausgehen mit mehr Wissen. Da kann man sich nicht drüber beschweren, das ist absurd.
Die politische Bildung wäre für mich ein Ort, wo zweifelsfrei Mehrsprachigkeit viel stärker noch mitzudenken wäre, nämlich auch dort, wo es darum geht, Wege zu finden, möglichst viele in die Position zu bringen, dass sie gut mitreden können.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Pollis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Für viele Kinder ist Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort, an dem sich entscheidet, wo gehöre ich dazu, welche Sprache darf ich sprechen und wie werde ich wahrgenommen. Gerade für Kinder mit Flucht- oder Migrationserfahrungen ist das oft mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden. Ich bin Johanna Hirzberger und in dieser Folge geht es um Identität, Mehrsprachigkeit und die Frage, wie Zugehörigkeit in der Schule eigentlich entsteht.
Und ich denke, das ist wichtig, dass die Institution Schule sich auch als Raum der Diversität wahrnimmt und dementsprechend auch nach außen die Botschaft auch gibt, dass das auch ganz okay ist, dass es so ist, dass es nicht nur ein Problemfeld ist, sondern wirklich auch einfach eine Realität, die schön ist und die, wo man sehr viel lernen kann, miteinander.
Katrin Carré-Kallinger ist Expertin für sprachliche Bildung im Kontext von Migration und für Demokratiebildung. Für sie ist klar, Diversität ist kein Problem, das gelöst werden muss, sondern eine Realität, mit der Schule umgehen lernen muss. Viele junge Menschen wachsen heute mit mehreren kulturellen Prägungen auf. Sie bewegen sich zwischen Sprachen, Herkunft und Zugehörigkeit und haben dabei oft das Gefühl, sich entscheiden zu müssen. Genau hier setzt unsere Folge an.
Ich würde sagen, ja, wir sind eine Migrationsgesellschaft wider Willen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Moment.
Meint der Soziologe Kenan Güngör. Seit fast 20 Jahren berät und begleitet er Organisationen und politische EntscheidungsträgerInnen zu integrations- und diversitätsbezogenen Themen.
Obwohl wir uns eben so viel pluralisiert haben, gibt es eigentlich das Verständnis nicht dafür, weil eine Migrations- oder eine Einwanderungsgesellschaft sind sie nicht sozusagen aufgrund nur der Faktizität, sondern auch ihres sozusagen ihres kognitiven Plans und ihrer Weltung sozusagen. Es ist eher das, ich würde sagen, es kippt eher fast in das Gegenteilige, weil sie sich nicht entschieden haben, eine Migrationsgesellschaft zu sein, weil das faktisch zum Teil passiert ist. Es gibt natürlich auch zu intendierte Zuwanderung, aber das führt dazu, dass eher die Abwehrreaktionen zunehmen, also das Gegenteilige passiert, zu sagen, wir haben eine Zuwanderung, die wir zum einem großen Teil nicht steuern können. Ja, wir werden pluraler, aber diese Pluralität ist von uns nicht politisch entschieden und auch gewollt worden unbedingt, zu einem großen Teil nicht. Und das löst eher politisch das gegenteilige Effekt aus zu dem dieser Pluralisierung, wo man eher auf Abwehr, Begrenzung und auch ein bisschen Abschottung einen höheren Wert legt.
Österreich ist längst eine Einwanderungsgesellschaft. Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen gekommen. Zum Arbeiten, zum Studieren, aus familiären Gründen oder weil sie flüchten mussten. Lange wurde dennoch so getan, als wäre das nur eine vorübergehende Realität. Bis heute wird immer wieder neu verhandelt, wer dazugehört und wer nicht. Wäre es da nicht längst an der Zeit, auch das österreichische Selbstverständnis zu öffnen? Professorin Ursula Mauritsch von der Pädagogischen Hochschule Wien erklärt.
Im Prinzip ist diese Vorstellung etwas, was so ein bisschen unter der Oberfläche des Eisbergs da ist. Ja, die wird nicht so ausgesprochen. sondern oben sehen wir eben dann die Sprachverbote in den Schulen, die da überhaupt nicht legitimisiert sind, aber gemacht werden. Und das höre ich auch von den Studierenden immer wieder, dass sie das erleben, ja, oder in den Kindergärten. Oben sieht man die Debatte über Sicherheit, die wir nur gewährleisten können, wenn wir die Migranten draußen haben, dass der Familienzuzug nicht erlaubt ist, weil dann die Systeme überlastet sind. Das sehen wir oben. Das sind Argumente, die vielfach überhaupt nicht auf irgendwelchen Fakten basieren, sondern eben diese Angst schüren, die Angst, etwas zu verlieren, die Angst, vielleicht so etwas wie die österreichische Identität zu verlieren. Während diese Erweiterung einer solchen Vorstellung, die müsste dann zunächst einmal auch wirklich tiefer schauen und sagen, na gut, okay, was heißt das eigentlich, hier in Österreich zu leben? Was ist denn das Wertvolle? Was macht das schön?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich Ursula Mauritsch in ihrer Forschung und als Bundeskoordinatorin bei VoxMe. VoxMe ist ein Bildungsnetzwerk, das sich für gelebte Mehrsprachigkeit einsetzt. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass alle Sprachen gleichwertig sind und als wertvolle Ressource in der Gesellschaft und insbesondere im Bildungsprozess anerkannt, gefördert und strukturell verankert werden sollen. Im Zuge ihrer Tätigkeit spricht Ursula Mauritsch auch immer wieder selbst mit den Kindern über ihre Erfahrungen.
Ein Mädchen erzählt, im Kindergarten sprechen wir nur Deutsch. Aber wenn ich dann hinten bei der Schaukel, da spreche ich dann mit meiner Freundin Slowakisch, weil ich weiß ja, dass die Slowakisch kann, und da reden wir dann Slowakisch, aber leise, leise. Ja. Und dann fragt eben die Interviewerin, ja, wieso denn leise? Na, wenn Radfahrer vorbeifahren, die könnten dann schon schimpfen. Aber die Kinder sind ja gescheiter als wir. Ja. Die beschreiben das, erleben das. Aber im Endeffekt antworten sie dann, ja, aber die vielen Sprachen sind ja so schön. Ja, ich spreche gerne, ich möchte noch mehr Sprachen sprechen. Also das ist dann so etwas, was rauskommt aus diesen Interviews mit den Kindern.
Übrigens, über Mehrsprachigkeit an Schulen haben wir bereits in Folge 10 gesprochen. Mehr Sprachen, mehr Potenzial. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit zurück zu dieser Episode und dem Thema Identität. Sprache und Zugehörigkeit stehen in enger Verbindung zur Identität. Wie wir sprechen oder sprechen dürfen, beeinflusst, ob wir uns zugehörig fühlen. Und gleichzeitig entscheidet Zugehörigkeit darüber, welche Sprache Raum bekommt. Für Katrin Carré-Karlinger beeinflusst die anhaltende Diskussion über die Schulsprache auch die Identitätsvorstellungen von Kindern und Jugendlichen.
Es geht in der Schule sehr stark um sprachliche Identität, weil über Sprache lernt man in der Schule. Das heißt, das Thema Identität wird sehr stark abgespielt über Sprachen an Schulen. Und weil du sprichst von Deutsch, also Kinder, die Deutsch noch nicht mächtig sind. Ne? Ja, ich denke, dass da eine Diskriminierung passiert. Weil für mich, wenn man noch nicht Deutsch kann, heißt es nicht, dass man es nicht lernen kann. Und man muss auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen an einer Schule, damit man das gut lernt.
Diese Rahmenbedingungen schafft zum Beispiel der Verein Viel mehr für alle mit seinem Projekt Prosa-Schule. Hier können junge Geflüchtete ihren Pflichtschulabschluss nachholen, erzählt Vorsitzender Sina Faramantnir.
Und vor allem in pädagogischen Zusammenhängen hat Erfolg ganz viel mit Wertschätzung zu tun, also sozusagen, wie begegnen mir Lehrer und Lehrerinnen, und wenn ich das in einer disziplinierenden Rolle immer wieder kennenlerne, Lehrer und Lehrerinnen, dann ist mein Vertrauen natürlich in die Person, aber auch in das Bildungssystem geringer. Und Vertrauen brauchen wir aber von den Teilnehmerinnen, von den Schülerinnen, wenn wir wollen, dass sie eben bis zum Ende in der Schule bleiben, auch wenn es zum Beispiel während der Pubertät einem schwerfällt. Da braucht es sozusagen Vertrauen, wenn es die Weitsicht nicht gibt, dass ein Schulabschluss eine gute Sache ist.
Zugehörigkeit hat nicht nur mit Sprache zu tun. Vielleicht geht es auch darum, ob junge Menschen im Bildungssystem Unterstützung erfahren oder ob sie mit ihren Erfahrungen und Belastungen alleingelassen werden. Sina Faramantnir erzählt,
unsere Teilnehmerinnen haben zum Mittag meistens Hunger, und wenn du Asylwerber oder Asylwerberin bist, hast du ca. 150 Euro im Monat Taschengeld, und das geht sich halt einfach nicht aus. Das sind erschwerte Bedingungen, neben dem Rucksack, dem ich eben wegen der Flucht, wegen dem Heimatland und so weiter, der Gewalt sozusagen auf den Fluchtwegen und der ständigen Unsicherheit des Statuses, das habe ich in meinem Rucksack und dann bin ich auch noch arm. Es sind die schwierigsten Voraussetzungen, um eine Schule zu schaffen. Und die werden in dem Zusammenhang gar nicht thematisiert.
Armut, dramatische Erfahrungen, unterbrochene Bildungswege und auch Alltagsrassismus prägen für viele Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung den Schulalltag. Das erschwert nicht nur das Lernen, sondern auch das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Gleichzeitig spielt Sprache eine zentrale Rolle. Wer sozusagen die gemeinsame Verkehrssprache beherrscht, kann sich besser ausdrücken, sich wehren, seine Interessen vertreten und hat langfristig bessere Chancen auf Bildung und Arbeit. Der Soziologe und Diversitätsexperte Kenan Güngör betont deshalb, wie entscheidend das Erlernen der deutschen Sprache für gesellschaftliche Teilhabe ist.
So wie ich das Deutschtümmeln auf der einen Seite kritisiere, kritisiere ich auch dieses Relativieren der deutschen Sprache, wie wichtig sie ist, weil ich kann natürlich, ich sag mal folkloristisch, Mehrsprachigkeit wunderschön empfinden, aber faktisch im Leben der Menschen ist das nicht die Leitwährung. Die Leitwährung, um hier voranzukommen, ist einfach die funktional, die Sprache zu können, mit der sich im Alltag hier durchschlagen. So. Und was der Preis dessen ist, und ich glaube, und nicht mit berücksichtigt wird, ist, wenn sie nämlich der Verkehrssprache nicht mächtig sind oder nicht hinreichend mächtig sind, sind sie immer der Vulnerable. Sie sind immer sozusagen der Ungleiche. Sie sind immer am schwächeren Hebel, weil der andere kommunikativ ihnen überlegen ist, weil sie sich nicht ausdrücken können, weil sie vielleicht nicht alles ganz verstehen, nicht ganz alles richtig lesen, was da steht. Und ich glaube, die Ablehnung des Deutschen kommt eher aus so einer, zu sagen, das ist so eine Hegemonialform und das ist sowas wie eine Deutschtümmlerei. Es gibt diesen Bereich, aber rein soziologisch ist das rein funktional zu einem Nachteil, wenn ich die deutsche Sprache in einem Land nicht hinreichen kann. Da einfach in der sozialen Interaktion sind sie im Nachteil. Deswegen glaube ich, müssten wir noch viel stärker zu sagen, es geht nicht um die Österreicher oder Deutschen zu beruhigen, wenn alle Deutsch sprechen, sondern es geht vielmehr um Selbstermächtigung, auf Augenhöhe mit Menschen dauerhaft zu sprechen.
Wie kann nun der Schulbetrieb auf diesen Zustand adäquat reagieren? Kathrin Carré-Kallinger, die auch viele Jahre an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich gelehrt hat, wünscht sich eine empathische Mehrsprachigkeitsdidaktik. Das heißt,
Kinder, die vielleicht sich schämen müssen für ihre Sprache oder die vielleicht sich nicht trauen zu sprechen oder die vielleicht weniger Chancen haben, in allen Fächern gute Noten zu bekommen, weil sie vielleicht im Deutschen nicht ganz mächtig sind, fühlen sich natürlich nicht wohl. Ja, sie fühlen sich nicht akzeptiert und sie suchen, also ich meine, Kinder suchen sowieso nach Identität, gerade auch die Jugendlichen vielleicht noch mehr als die Kinder in der Primarstufe. Aber diese Suche nach Identität wird oft in einem negativen Bild gestellt, wenn es auch um die sprachliche Identität geht. Und ich glaube, dass da Lehrpersonen sehr viel dazu beitragen könnten, dass eben durch Mehrsprachigkeitsdidaktik Identität auch anerkannt wird an Schulen.
Mehrsprachigkeit im Unterricht zu berücksichtigen, bedeutet nicht nur theoretische Konzepte zu diskutieren. Es gibt auch ganz konkrete Methoden, mit denen Lehrkräfte arbeiten können. Eine davon nennt sich Linguistic Landscaping. Ein Ansatz, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre sprachliche Umgebung bewusst wahrnehmen und analysieren.
Da geht es darum, dass man mit Kindern und Jugendlichen außer der Schule also geht und beobachtet, welche Sprachen hörbar sind, welche nicht hörbar sind, welche sichtbar sind, dass man es auch für die Schule machen kann, dass man sehen kann, ob eben andere Identitäten in der Schule vorhanden sind. Identität ist sehr komplex, es gibt ja verschiedene Arten von Identitäten. Also es gibt auch eine schulische Identität. Also ich denke, wenn man sich mit der Schule identifiziert, wo man ist, fühlt man sich wahrscheinlich auch wohler.
Auch Ursula Mauritsch von der Pädagogischen Hochschule Wien argumentiert, dass Schule die Lebensrealitäten der Kinder stärker berücksichtigen muss. Denn Mehrsprachigkeit ist längst Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. und eigentlich auch im Lehrplan verankert.
Ein Argument findet sich im Lehrplan, das heißt, man soll die Lebenswelten der Schüler einbinden und die Lebenswelten der Schüler sind und Schülerinnen und der Kinder, der Lernenden, ich denke immer auch an den Kindergarten natürlich ganz stark, die sind einfach mehrsprachig. Und mehrsprachig nicht nur dort, wo Kinder mit mehreren Familiensprachen aufwachsen, sondern mehrsprachig auch für jene, die mit Deutsch als Familiensprache aufwachsen, weil die kommen auch in Kontakt mit Mehrsprachigkeit und es gestaltet sich vielleicht ein bisschen anders, aber es ist eigentlich eine Riesenchance, auch für jene, die jetzt mit einer Sprache aufwachsen, unter Anführungszeichen, ja, in dieser globalisierten Welt, einfach auch da Sprachvergleiche machen zu können, von anderen was lernen zu können. Also ich würde sagen, das käme und kommt, wo es gemacht wird, allen Kindern zugute.
Im Kern geht es also um das Wohl aller Kinder. Gerade in der Diskussion über Mehrsprachigkeit zeigt sich jedoch ein auffälliger Widerspruch. Während sprachliche Vielfalt in manchen Kontexten als große Chance gilt, wird sie in anderen als Problem dargestellt. Ursula Mauritsch fragt deshalb, warum sollte Mehrsprachigkeit für manche Kinder ein Nachteil sein, während andere gezielt davon profitieren sollen?
Warum sollte das dann für jene, die es vielleicht nicht so leicht haben, sozial oder eben auch in ihren Elternhäusern, was auch immer, Hintergrund, warum sollte das für die dann ein Nachteil sein? Also hier ist ja ein absoluter Widerspruch da. Ja? Für die einen ist es eine Chance, für die anderen ist es ein Nachteil. Es gibt absolute Elite-Schulen, die machen nichts anderes, als Mehrsprachigkeit zu fördern. Ja? Da kann man, ich weiß nicht, wie viele Sprachen lernen, die Europaschulen. In Brüssel und sonst wo.
Wenn man dieses Argument weiterdenkt, entsteht tatsächlich ein seltsames Bild. Manche Sprachen gelten als besonders wertvoll, etwa Englisch oder Französisch. Andere Sprachen werden hingegen schnell mit Problemen oder Integrationsdebatten verbunden. Überspitzt gesagt, Kinder aus privilegierten Familien lernen mehrere Sprachen und gelten als international und weltoffen. In vielen Pflichtschulen hingegen wird Mehrsprachigkeit oft als Herausforderung wahrgenommen. Dass dabei auch soziale Ungleichheit eine Rolle spielt, betont der Bildungsaktivist Sina Faramandia.
In allen Generationen, wenn man so 20, 30 Jahre zurückgeht, waren die armen Kinder in der Schule eher die, die mehr Zeit und Ressourcen gebraucht haben und dann quasi problematisiert wurden in dem Zusammenhang. Und wegen Rassismus haben wir halt diese Muslim-Story die ganze Zeit. Dabei sind das in Wirklichkeit Österreicherinnen, die auch Muslime sind, aber sie sind vor allem Österreicherinnen und wir sollten ihnen dieses Österreichischsein nicht austreiben und das machen wir in den Schulen, indem wir sie die ganze Zeit zu einem Problem stilisieren, was sie nicht sind.
Gerade im Bildungssystem sollte man solche Zuschreibungen eigentlich vermeiden, denn wenn Kinder ständig als Problemfälle wahrgenommen werden, beeinflusst das auch ihr Selbstbild. Katrin Carré-Kallinger sieht deshalb in der Migrationspädagogik eine wichtige Chance.
Die versucht zum Beispiel, stigmatisierte Gruppen zu dekonstruieren, um das Individuum in das Zentrum zu bringen und eine 1-zu-1-Beziehung irgendwie in den Fokus zu legen, wo man auch Ähnlichkeiten auch thematisiert, nicht nur Differenzen. Und das sind wichtige Kompetenzen, die man dadurch entwickeln kann für die Kinder und Jugendlichen. Also das ist Kompetenzen, die die Gesellschaft braucht und gerade in Zeiten wie diesen würde man sie dringend brauchen.
Ein zentraler Gedanke dabei ist, Schülerinnen und Schüler nicht vorschnell in Gruppen einzuteilen. Statt ständig Unterschiede zu betonen, etwa Herkunft, Religion oder Sprache, kann es hilfreich sein, die individuellen Erfahrungen und Gemeinsamkeiten stärker in den Mittelpunkt zu stellen.
Also ich glaube, dass man an Schulen auch, damit diese Identitäten einen Platz bekommen, auch Schule ein bisschen, ich würde sagen, fast neu erfinden müssten, also sprengen müssten. Man müsste es viel offener machen, auch viel mehr fächerübergreifend arbeiten, viel mehr intim arbeiten. Und da glaube ich, würde das auch viel besser passen, weil wenn man dann an dem strikten Stundenplan hält, da bekommen die Lehrkräfte so oft einen Stress und sagen, sie haben keine Zeit für mehr als das, was das Programm ist. Und das Programm fokussiert auf Deutsch.
Leider treffen idealistische Konzepte im Schulalltag oft auf praktische Grenzen. Große Klassen, Zeitdruck und auch ein enger Stundenplan machen es Lehrkräften nicht immer leicht, auf alle Bedürfnisse einzugehen. Auch darüber spricht Sina Farmantnia von den Prosaschulen.
Ich habe ja sozusagen auch Verständnis für den Lehrerinnenberuf zum Beispiel. Da hat man viel zu viele Kinder in einer Klasse, für die man verantwortlich ist. Und dann kann man sich mit ganz vielen der Eltern nur langsam und schwer verständigen. Dafür habe ich Verständnis. Aber dass die Kinder die Sprache nicht sprechen, das ist halt der Job. Also deswegen gibt es die Schule, deswegen haben wir es erfunden, damit die Kinder reinkommen mit weniger Wissen und rausgehen mit mehr Wissen. Da kann man sich nicht drüber beschweren, das ist absurd.
Verständnis darf also sowohl Lehrkräften als auch SchülerInnen entgegengebracht werden. Könnten Lehrkräfte mit Migrationshintergrund hier nicht eine besondere Rolle einnehmen, sowohl als VermittlerInnen als auch als Vorbilder?
Natürlich können diese mehrsprachigen Lehrkräfte, die wir zunehmend Gott sei Dank haben, in Schulen und Kindergärten, Pädagoginnen, die können natürlich ein super Vorbild sein. Man sagt, schaut's, wow, das sind Leute, die haben hier auch in ihrer Bildungslaufbahn was erreicht. Die sind da wo angekommen. Ja? Die können mit uns vielleicht auch unsere Situation differenziert besprechen. Die haben da ein Stückchen mehr Mitgefühl. Aber wie gesagt, es ist oder Verständnis. Aber es ist nicht unbedingt eine Schlussfolgerung, die mehrsprachige Lehrpersonen für sich ziehen, dass sie das sein wollen.
Es kommt natürlich zu einer höheren Identifikation, aber es führt auch dazu, dass zum Beispiel dann gesagt wird, zum Beispiel, dass diese Lehrer und Lehrerinnen auch viel stärker in die Konflikte, und zwar die interethnischen und interreligiösen, viel stärker reinschlittern. Also während ich zum Beispiel von einer österreichischen Lehrerin mir überhaupt nicht die Frage stelle, ob sie verheiratet ist oder alles, mit dem man zusammenlebt, wäre das zum Beispiel bei einer türkischen oder muslimischen Lehrerin die Frage, wie machst du das?
Das ist auch diese Idee, endlich habe ich das geschafft. Ja? Ich bin Teil von der Gesellschaft und kann Deutsch und kann sogar Lehrerin werden. Und dann müsste ich vielleicht in Klassen gesteckt werden, die keiner will, wo Kinder vielleicht Deutsch noch nicht gut können und Klassen, die sehr oft auch an Schulen stigmatisiert werden. Das heißt, diese Lehrpersonen haben manchmal Schwierigkeiten damit.
Drei ExpertInnen mit drei unterschiedlichen Meinungen. Fassen wir zusammen. Ursula Mauritsch sieht in mehrsprachigen Lehrkräften großes Potenzial. Gerade als Vorbilder für Schülerinnen und Schüler. Kenan Güngör weist jedoch darauf hin, dass diese Lehrpersonen oft stärker in ethnische oder religiöse Konflikte hineingezogen werden können. Und Katrin Karek-Kallinger berichtet aus ihrer Arbeit mit Studierenden, dass manche angehende Lehrkräfte genau deshalb zögern, diese Rolle aktiv einzunehmen. Zwischen dem offenen Selbstbild der Schule und der Realität des Schulalltags scheint also eine gewisse Spannung zu bestehen. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es für Ursula Mauritsch noch viel ungenutztes Potenzial.
Und ich weiß dann auch von meinen Studierenden, und da komme ich auch zu meiner Forschung, da haben wir ein großes Forschungsprojekt 2015 mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten gemeinsam auch gemacht, zu den Sprachenprofilen der Pädagogischen Hochschulen. Und da haben wir auch Studierende interviewt. Und da war schon auch so die Schlussfolgerung oder eine Bemerkung von den Studierenden, die gesagt haben, wie schade, dass ich die Sprache meiner Großeltern nicht mehr so erlernt habe oder gar nicht mehr erlernt habe. Ja, wie schade, dass ich da heute als Kind, merkt man es vielleicht nicht so, da fehlt einem das nicht so, aber später in der späteren Laufbahn, tut es dann weh.
Es macht auch keinen Sinn, den Kindern ein ideales Bild vorzuschweben, die dann der Realität nicht entspricht. Das heißt, ich glaube schon, dass Schule die Probleme des Alltags und so anschauen muss und diese Realität, die Gefahren der Realitäten auch den Kindern in irgendeiner Weise vielleicht näher bringen muss, weil sie werden Lösungen vielleicht finden. Also ich glaube, man muss da viel Vertrauen haben in die Kinder. Und das ist für mich ein Schlüssel der Demokratie. Und sie zu ermächtigen auch, dass sie kritisch der Gesellschaft gegenüberstehen, die jetzt dann vielleicht sie umgeben. Und dass sie vielleicht andere Modelle entwickeln. Also ich glaube, das ist das Potenzial. Und das Potenzial liegt in der Diversität und nicht in der Einfalt.
Wenn Vielfalt und Zugehörigkeit zentrale Themen unserer Gesellschaft sind, stellt sich auch eine weitere Frage. Welche Rolle spielt dabei die politische Bildung, Ursula Mauritsch?
Die politische Bildung wäre für mich ein Ort, wo zweifelsfrei Mehrsprachigkeit viel stärker noch mitzudenken wäre, nämlich auch dort, wo es darum geht, Wege zu finden, möglichst viele in die Position zu bringen, dass sie gut mitreden können.
Die Diversität ist da. Also entweder sind manche unterdrückt, dürfen nicht sein, und andere haben dann die Macht. Das heißt, Macht zu thematisieren ist ganz wichtig. Und Menschenrechte erfahren natürlich derzeit auch eine sehr, sehr kritische Phase, wo also so ist beängstigend für mich eigentlich zu sehen, dass das, was man gedacht hat, Errungenschaften der Menschheit einfach dazu haben, dass das einfach jetzt so bröckelt. Aber ich denke trotzdem, dass Schule gerade der Ort ist, wo Veränderung passieren kann, weil da die Kinder unsere Zukunft sind. Und wenn wir das da aufgeben, weil der Wind so stark weht dagegen, dann glaube ich, sind wir wirklich verloren. Also ich denke, das ist eine starke Motivation für Lehrpersonen. Sie sind sehr wichtig in dieser Rolle.
Politische Bildung als Gamechanger? Unterrichtseinheiten können dazu genutzt werden, um ein sachliches Fundament für die hitzig geführte Debatte um Sprache, Identität, Migration und Heimat zu schaffen. Der Soziologe Kenan Güngör weist in diesem Zusammenhang auf eine wichtige Beobachtung hin. In der öffentlichen Diskussion über Migration werden oft extreme Beispiele hervorgehoben, während viele erfolgreiche Integrationsgeschichten kaum sichtbar sind.
Unser Problem ist, dass wir das Gesamte nie sehen. Je nachdem, wenn ich der Migration sehr freundlich gegenüberstehe, sehe ich dann die 70% und sage, das ist alles schön, es gibt keine Herausforderung. Oder ich habe eher dieses negative Bild und sehe diese 10% und mache verallgemeinert das auf 90%. Und weil wir dann diese eindeutige Verzerrung haben, ist ja auch dieser Begriff entstanden, wo man gesagt hat, Integration ist gescheitert. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, die Verhältnisse richtig zu sehen und das Bild vom Kopf wieder auf die Füße stellen, dann, glaube ich, haben wir auch die Zuversicht einer Gesellschaft zu sagen, ja, wir sind eine Migrationsgesellschaft, oder wir sind de facto eine Migrationsgesellschaft. Schaut, wie viel funktioniert. Schaut, was wir tun müssen. Ja, es gibt auch Herausforderungen und denen widmen wir uns.
Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Also fassen wir zusammen. Richtig ist, dass Kinder und Jugendliche heute in einer vielfältigen Gesellschaft aufwachsen. Viele sprechen mehrere Sprachen, bewegen sich zwischen unterschiedlichen kulturellen Kontexten und entwickeln ihre Identität aus verschiedenen Einflüssen. Es wäre falsch, diese Vielfalt automatisch als Problem zu betrachten. Denn wenn Schule Mehrsprachigkeit nur als Defizit wahrnimmt, verstärkt sie Unsicherheiten, statt Chancen zu eröffnen. Trotzdem ist es richtig, dass die gemeinsame Sprache, also Deutsch, für den Bildungserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe entscheidend ist. Es ist aber falsch, daraus abzuleiten, dass eine Sprache weniger wert ist als eine andere und aus dem Schulalltag verschwinden sollte. Wir erinnern uns, Sprache ist immer auch Teil von Identität. Deshalb ist es auch falsch, Schülerinnen und Schüler vorschnell in Kategorien wie wir und die anderen einzuteilen. Richtig ist, dass Schule ein zentraler Ort für das gesellschaftliche Zusammenleben ist. Hier können Kinder lernen, Unterschiede auszuhalten, Gemeinsamkeiten zu entdecken und ihre eigene Stimme zu entwickeln. Letztlich geht es um eine grundlegende Frage: Welche Schule und welche Gesellschaft wollen wir sein? Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine E-Mail dazu, was ihr davon haltet. Alle Infos findet ihr in unseren Shownotes. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.